ARD.
Neujahrsgespräch mit dem Tagesspiegel. Das Stichwort für Ihre Podcast-Stellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Test 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte heute gerne über meinen Kulturbegriff sprechen. Mein Kulturbegriff ist nämlich ein sehr unterkomplexer. Ich möchte, dass jeder Mensch in der Lage ist, Kultur zu konsumieren. Ich bin Kind zweier Buchhändler und bin groß geworden mit dem Verkaufen von Büchern, also mit dem Verkaufen von Kultur. Ich habe jetzt einen neuen Job. Ich habe eine neue Aufgabe in meinem Leben, das Näherbringen von Kultur. Am Sonntagabend in der ARD als neuer Moderator von Titel, Thesen, Temperamente. Diese Nachricht bereitet mir große Freude, weil ich mir kaum etwas Schöneres vorstellen kann, als Menschen zu zeigen, was uns allen so zur Verfügung steht, mit dem wir uns beschäftigen können. Vielen Dank. Ende der Mitteilung.
Das war noch nicht Ende der Mitteilung oder das Ende der Mitteilung von Thilo Mischke auf seinem Instagram-Account. Das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente, TTT, löschte das gleichlautende Video. Stattdessen lesen wir seit Samstagmittag die Kulturchefinnen und Kulturchefs der an der ARD-Gemeinschaftsproduktion TTT, Titel, Thesen, Temperamente, beteiligten Landesrundfunkanstalten, haben entschieden, von Journalist Thilo Mischke als Moderator abzusehen. Zitat Ende. Auch darüber will ich heute mit meinen Live-Gästen vom Tagesspiegel sprechen, die möglicherweise einen kleinen Anteil an dieser Entscheidung haben. In meinem traditionellen Medienmagazin Neujahrsgespräch, diesmal mit Anke Mürre. Sie ist stellvertretende Tagesspiegel-Chefredakteurin und vielleicht ganz kurz zu Beginn, hallo. Wie bist du in dieses, wir können uns duzen, weil wir kennen dich auch von Radio 1, vom Soundcheck und als Kommentatorin. Wie bist du überhaupt in den Journalismus hineingestoßen worden oder war das freiwillig?
Das war sehr freiwillig und ich habe es auch nie bereut. Das kam ursprünglich mal übers Schreiben. Also ich hatte eine sehr coole Deutschlehrerin, die immer sagte, Anke, du kannst so gut schreiben, du musst doch irgendwie daraus was machen. Und sie hat mich dann zu einer Berufsberatung geschickt und da war ein Journalist, der super war. Ich weiß leider nicht bis heute nicht, wer es war, aber der davon geschwärmt hat, was das für ein toller Beruf ist und was man da alles machen kann. Und daraufhin habe ich mich dann informiert, wo kann man was studieren und so und wollte natürlich ursprünglich wie Ulrich Wickert mit dem Baguette über die Place de la Concorde laufen. Das kann ja noch werden, aber erstmal bin ich beim Tagesspiegel gelandet und da auch sehr glücklich.
Seit 2021 stellvertretende Chefredakteurin bis heute. Genau. Ich begrüße auch den nicht stellvertretend, sondern den alleinigen Chefredakteur im Tagesspiegel seit 1. Januar. Vorher zusammen mit Lorenz Marold, Chefredakteur, Christian Tretbar. Wann sind Sie? Sie sind ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Leipzig geboren, noch zu DDR-Zeiten überhaupt über den Umweg der Bundesrepublik Deutschland dann beim Tagesspiegel 2004 gelandet.
Das stimmt. Ich bin seit 2004 beim Tagesspiegel und wie das halt so ist, so ähnliche Zufälle. Ich habe relativ früh gemerkt, dass das mein Traumberuf ist. Schon in der Schule, ich habe bei der Frankfurter Rundschau angefangen, für so eine Schülerseite geschrieben, habe viel Sportberichterstattung gemacht, war dann auch, ich war in Paris, allerdings nicht mit dem Baguette über den Place de la Concorde, sondern ich habe da studiert und plötzlich gemerkt, doch, man braucht noch ein bisschen Geld, trotz toller Unterstützung meiner Eltern. Und zu dem Zeitpunkt gab es ein Champions-League-Finale mit französischer Beteiligung. Der AS Monaco spielte damals gegen den FC Porto. Und da dachte ich, ach komm, bevor du hier kellnern gehst, bietest du Vorberichte an, weil ich damals auch Sportjournalist war. Und habe beim Tagesspiegel angerufen, weil für mich klar war, ich wollte nach Berlin. Und da gab es für mich nur den Tagesspiegel als Adresse. Und zu diesem Zeitpunkt gab es morgens in der Redaktion, in der Sportredaktion, die Frage, wen haben wir eigentlich in Paris? Ja, und dann habe ich angerufen. Der Text war einigermaßen gerade ausgeschrieben und dann durfte ich French Open machen, Tour de France, Fußball und so weiter. Also das war mein Weg zum Tagesspiegel quasi über Paris.
Wir nähern uns auch über eine musikalische Vorstellung. Anke, in Hannover geboren, also westsozialisiert. Ich sehe auch keinen einzigen Ostsong auf der Liste, das macht nichts. Warum jetzt der erste Titel, den du gleich ansagen darfst?
Ja, das ist von den Ärzten Hurra. Das haben wir uns zum Anfang, damit wir hier alle ein bisschen gute Laune bekommen, ausgesucht. Wir haben aber auch beide, wir haben so ein bisschen überlegt, was verbindet uns eigentlich musikalisch. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Als Christian damals in der Sportredaktion dann ankam, war ich als Volontärin gerade dort. Wir sind beide, haben beide beim Tagesspiegel volontiert. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Eine Besonderheit, dass man bei uns von unten nach ganz oben kommen kann. Und deswegen haben wir so ein bisschen überlegt, wo sind eigentlich unsere musikalischen Verbindungen? Und wir haben uns im Sommer nicht getroffen. getroffen, weil wir unterschiedliche Tage gewählt hatten. Aber ohne es abzusprechen, waren wir beide bei den Ärzten auf dem Tempelhofer Feld und haben dann gedacht, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Das ist doch eine schöne Phrase, Paraphrase auf die Medienbranche und was wir daraus machen wollen.
Und das alles in der ersten Medienmagazin-Ausgabe des Jahres 2025 vom 4. Januar, natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Lieber Thilo Mischke, ich kenne Sie nicht, aber ich habe über Weihnachten ein paar, sagen wir mal, tiefe Einblicke in Ihr Werk erhalten. Es geht nicht darum, Sie als Mensch zu canceln oder Sie daran zu hindern, neue Bücher zu schreiben. Es geht darum, dass die wichtigste Kultursendung hierzulande von jemandem moderiert wird, der sich mit Empathie und Verstand der Komplexität von Kultur widmet und Kulturschaffenden ein Umfeld bietet, in dem sie sich respektiert fühlen. Denn nebenbei bemerkt, Sexismus gab es auch schon vor MeToo. Das hätten Sie wissen können, denn so komplex ist das wiederum nicht. Und deswegen finde ich, ja, Sie sollten sich entschuldigen, aber ich finde auch, dass einer echten Entschuldigung verändertes Verhalten folgt. Und ich wünsche mir, wie viele andere auch, dass Sie von der Moderation von Titel, Thesen, Temperamente zurücktreten. Tun Sie etwas für die Kultur.
Das war ein Ausschnitt aus einem Tagesspiegel-Video, in dem sich die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Gunda Windmüller an den Journalisten und Autor Thilo Mischke wandte. Thilo Mischke wurde am 19. Dezember letzten Jahres als Moderator für die Sendung TTT von der ARD vorgestellt, nachdem Max Mohr seinen Rückzug erklärte. Im Tagesspiegel gab es dazu auch einen offenen Brief von Kulturschaffenden, der die Entscheidung kritisierte. Nachlesbar unter tagesspiegel.de vom 2. Januar 7 Uhr. Hauptkritikpunkt: Jemand mit sexistischen und frauenfeindlichen Äußerungen in seinen Büchern sei nicht geeignet, die Kultursendung im deutschen Fernsehen zu moderieren. Als ich meine Gäste vom Tagesspiegel zu dieser ersten Medienmagazin-Ausgabe 2025 eingeladen hatte, war der Einladungsgrund die Neuausrichtung des Tagesspiegel. Aber dennoch denke ich, sollte man die Aktualität hier mit einbeziehen. Und damit meine Frage an die Gäste: War das Tagesspiegel-Engagement für die rund 100 Kulturschaffenden so etwas wie Aktionismus, Aktivismus oder auch, kann man das als Journalismus bezeichnen? Weil es gab ja keine Position des Tagesspiegel dazu. Mhm. Christian Tretbar vielleicht als Chefredakteur? Mhm.
Also ich glaube, das ist einfach auch Aufgabe eines Mediums. Dieser Brief war ja da, dieser Brief war geschrieben und unsere Aufgabe ist es schon auch so, Dinge öffentlich zu machen, eine Öffentlichkeit dafür herzustellen. Das war in allererster Linie der Impuls, warum wir das gemacht haben. Uns ging es weder darum, irgendwie Solidarität mit den 100 Unterzeichnern oder irgendeine andere Art von Position zu beziehen, sondern es geht erstmal nur darum, das öffentlich zu machen. Das war es nämlich zu dem Zeitpunkt nicht. Und was dann damit passiert, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist letztlich dann Aufgabe entweder von Thilo Mischke selbst oder der ARD. Aber unser Hauptziel war es, diese Öffentlichkeit herzustellen. Und ich glaube, das ist durchaus gelungen damit.
Anke Birre, gab es eine Diskussion innerhalb der Redaktion, weil es war ja vor Weihnachten noch, dass diese Personalie aufpoppte, dass man sagt, da muss man was dazu machen. Das kann gar nicht so sein, das darf nicht sein.
Natürlich gibt es diese Diskussionen, also die gibt es aber in jedem solchen Fall. Das ist für uns eigentlich ein relativ normaler Vorgang gewesen, ne? Also es gibt dann auch, natürlich, wenn so ein Brief bei uns auftaucht, der kam dann über eine Kollegin, die auch Autorin ist, wurde ihr das eben herangetragen mit der Frage, ob wir das veröffentlichen wollen oder nicht. Und da gibt es dann natürlich machen wir uns Gedanken darüber, ob man das macht oder nicht. Und dann wird debattiert und im einen Fall wird so entschieden, im anderen so. In der Tendenz ist aber die Entscheidung meistens ja, weil, wie Christian schon sagt, das natürlich einfach auch eine Möglichkeit ist, einen Debattenraum aufzumachen. Und wir verstehen uns als Zeitung der Debatten. Es gibt ja auch gerade Debatten über andere Veröffentlichungen oder Gastbeiträge. Ja, und da ist immer, natürlich, es ist immer eine Einzelfallentscheidung, ob man das macht oder nicht. In dem Fall war es aber allein die Menge der Kulturschaffenden, die sich da geäußert haben, die einfach gezeigt hat, die Kritik, die erreicht jetzt einen Punkt, dass man sie auch nicht mehr ignorieren kann. Und dann haben wir im Prinzip waren wir an der Stelle erstmal die Plattform, um das öffentlich zu machen. Dann haben wir uns natürlich auch in Kommentaren dazu positioniert. Aber das sind dann eben auch Einzelmeinungen von Redakteurinnen und Redakteuren. Ja, das ist dann keine, wir haben da in dem Fall jetzt überhaupt keine Linie vertreten, sondern haben eben einfach uns als Plattform verstanden, ja.
Der Vollständigkeit halber möchte ich ganz gerne die Pressemitteilung der ARD verlesen, die heute Mittag herausgegeben wurde. Thilo Mischke und ARD erklären gemeinsam, die Kulturchefinnen und Kulturchefs der an der ARD-Gemeinschaftsproduktion TTT, Titel, Thesen, Temperamente beteiligten Landesrundfunkanstalten, haben entschieden, von Journalist Thilo Mischke als Moderator abzusehen. Thilo Mischke ist ein anerkannter Journalist und mehrfach preisgekrönter Reporter. Doch die in den vergangenen Tagen entstandene heftige Diskussion um die Personalie Thilo Mischke überschattet die für uns zentralen und relevanten Themen, die wir mit der Sendung und Marke TTT transportieren und gemeinsam mit der Community diskutieren möchten, so, dass dies nicht mehr möglich ist. Thilo Mischke und die ARD sind sich einig darin, dass es nun vor allem darum geht, einen weiteren Rufschaden von TTT und Thilo Mischke abzuwenden. Daher haben die Kulturchefinnen und Kulturchefs der ARD-Gemeinschaftsproduktion TTT, Titel, Thesen, Temperamente, heute entschieden, Thilo Mischke nicht mehr im Zusammenhang mit TTT einzusetzen. Thilo Mischke befindet sich in einem noch andauernden Prozess der Auseinandersetzung mit den Ereignissen und wird sich zu gegebener Zeit selbst zur Sache äußern. Christine Strobel, ARD-Programmdirektorin. Wir setzen auf einen respektvollen, menschlichen Umgang. Das gilt auch bei aller Kritik. Daher haben wir in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt, auch mit Thilo Mischke, den wir schätzen. Diese setzen wir in den nächsten Tagen fort und werden gemeinsam mit Thilo Mischke die Thematik journalistisch aufarbeiten. Die Sendung TTT, Titel, Thesen, Temperamente, wird 2025 von CML Miami moderiert. TTT wird im wöchentlichen Wechsel von 6 Redaktionen der ARD-Landesrundfunkanstalten verantwortet. BR, HR, MDR, NDR, WDR, RBB. Ende der Pressemitteilung. Wie bewerten Sie diese Krisenkommunikation? Also für mich, ich gebe mal gleich mal was vor, ist da eine Problematik drin, dass man jetzt Opfer und Täter verwechselt? Das ist meine Medienkritik an dieser Pressemitteilung. Also nicht Thilo Mischke ist hier das Problem, sondern der Protest quasi. Ist das ein richtiger Eindruck von mir?
Also ich glaube, in solchen Situationen ist es natürlich immer schwierig. Man hat sich ja nicht ohne Grund für ihn entschieden, dass er es machen soll, ne? Und das kommt ja aus der Pressemitteilung auch deutlich hervor, dass man irgendwie von ihm schon überzeugt ist. Und ich glaube, der Kritikpunkt an der ARD, der setzt für mich zumindest früher ein. Also man hätte einfach natürlich überlegen müssen, wer moderiert da, was ist seine Geschichte, wo kommt er her, für was steht die Sendung? Das ist ja auch nochmal ganz entscheidend. Und spätestens da hätte man vielleicht sagen können, ist ein Top-Journalist für tolle politische Reportagen, kann man gut in der ARD gebrauchen, aber ist die Sendung die richtige mit dem Hintergrund? Hat man mit ihm im Vorfeld genug darüber diskutiert, über seine eigene sozusagen schriftstellerische, wenn man das so nennen will, Vergangenheit? Und das ist offenbar ausgeblieben. Deshalb würde meine Kritik an der ARD eher viel früher ansetzen als jetzt an der Pressemitteilung. Bei der Pressemitteilung war natürlich der Versuch, einerseits eine Entscheidung zu treffen, andererseits aber die Person, für die man sich selber entschieden hatte, nicht zu desavouieren. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Und natürlich ist es so, es gab ja auch außerhalb unserer Berichterstattung sehr viel Reaktion darauf, auch in sozialen Netzwerken. Da war man mit Sicherheit nicht alle, bei aller Kritik waren da mit Sicherheit auch wieder Sachen dabei, wo man sagen muss, das ist unterhalb der Gürtellinie gewesen. Und das wird auch jemand wie Thilo Mischke beschäftigen. Deshalb mein Punkt oder mein Kritikpunkt weniger die Pressemitteilung als vielmehr der Prozess davor.
Anke Birre vielleicht ergänzen?
Ja, ich glaube, das ist insgesamt ein Fall, wo man einfach sieht, das ist sehr schwierig. Also wenn man erstmal ins Schlingern gerät, dann da wieder rauszukommen. Man hätte es andersrum jetzt auch natürlich einfach ausprobieren und laufen lassen können. Dann wäre die Kritik auch wahnsinnig groß gewesen. Jetzt gibt es einen klaren Cut. Ich glaube, der Einzige, der das wirklich klar hätte auflösen können in der Situation, in die wir jetzt geraten sind, sage ich mal, das wäre Thilo Mischke selber gewesen, indem er sich hingestellt und ganz klar sich davon distanziert hätte. Das hat er aus meiner Perspektive nicht klar genug gemacht. Und ja, also ich glaube, der Schaden ist riesig groß, auch natürlich vor dem Hintergrund, dass man die Kritik, ich habe das jetzt gerade wieder selber erlebt mit einem Beitrag, dass man kriegt einfach an jeder Stelle immer dieses Medienbild gespiegelt, dass wir bestimmte Meinungen nicht mehr repräsentieren, dass Leute gecancelt werden, dass wir alle irgendwie linksgrün sind und so weiter. Und dass jeder Fall, der irgendwie ein bisschen in die Richtung geht, der befördert natürlich diesen Eindruck, ach, jetzt kommt da einer. einer, der redet mal Klartext, der spricht mal ein bisschen anders. Und jetzt haben sie den aber auch wieder rausgeworfen. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Und ich bin da auch überhaupt nicht, stehe da überhaupt nicht dahinter, dass das so ist. Ich sage nur, dass wir uns natürlich als Medien mit diesem Vorwurf auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel schiefgelaufen in diesem Fall, der leider dieses Narrativ weiter befördern wird.
Radio 1 wird das Thema weiter betrachten, auf jeden Fall dann auch im Medienmagazin. Vielleicht dann machen wir hier erstmal eine Zäsur und gucken dann mal, was auf eurer Musikliste steht. Das ist Iggy Pop. Wie kommt der Titel hier rauf?
Ja, da müssten wir jetzt eigentlich Lorenz Marold dazu hören, ja, unseren langjährigen Chefredakteur, der gerade vor 2 Tagen, 3 Tagen zum Herausgeber geworden ist bei uns. Das ist ein Song, den er immer auf dem Bass gespielt hat, wenn er in seinem Büro nach neuen Inspirationen gesucht hat. Und wir haben vor inzwischen auch schon 5 Jahren die Checkpoint Band gemeinsam gegründet, Lorenz und ich, noch mit ein paar anderen. Und da haben wir kürzlich diesen Song umgedichtet in Danke Kai, um uns bei unserem regierenden Bürgermeister zu bedanken. Und damit geht's los.
Zeitungen in Massen. Ein erstaunliches Kuriosum in der Zeit der allgemeinen Verknappung aller Dinge. Berlin hat seinen Ruf als Zeitungsparadies bewahrt. Es verfügt zurzeit über 16 Tageszeitungen, in denen sich das vielfältige politische Leben der Stadt widerspiegelt. Soweit die technischen Einrichtungen der Verlagshäuser den Krieg überstanden, wurden sie auf modernsten Stand gebracht. Über 2,5 Millionen Exemplare von Zeitungen erscheinen täglich in Berlin. Außerdem eine Fülle von Wochenschriften und Fachblättern. Berlin liest und verdaut das große Pensum, das ihm die Publizistik von heute bietet.
Tja, das war ein Rücksturz in die Vergangenheit in den Mai 1947. Da waren wir alle noch nicht am Leben, aber Zeitungen gibt es immer noch in Berlin. Ich weiß nicht, ob 16 Tageszeitungen noch.
Glaube ich nicht.
Wie viel sind es denn, die Sie als Konkurrenz empfinden, Christian Tretbar?
Also, da muss man ein bisschen unterscheiden bei uns. Was empfinden wir, was die Berlin-Berichterstattung als Konkurrenz? Da sind es natürlich vor allem die Morgenpost. Und ein Stück weit natürlich auch noch die Berliner Zeitung. Alles andere, was national ist, ist natürlich auch unsere Konkurrenz. Also wir sind ja mittlerweile, haben wir uns ja auch als Ziel gesetzt, uns auch als nationalen Titel irgendwie zu etablieren. Da sind wir noch nicht, aber natürlich spielt bei uns die Bundespolitik und die internationale Berichterstattung eine viel, viel größere Rolle. Das heißt, da konkurrieren wir natürlich nicht mit der Morgenpost und auch nicht mit der Berliner Zeitung. Da sind es dann schon die klassischen überregionalen Titel. Aber für die Berlin-Berichterstattung Morgenpost und Berliner Zeitung.
Machen Sie auch sowas wie Manöverkritik insofern, dass Sie dann wieder einen Begriff aus der militärischen Sphäre Feindbeobachtung machen?
Wir nennen es nicht so.
Wie nennen Sie es denn?
Presseschau, würden wir vielleicht sagen, oder Konkurrenzbeobachtung,
ja,
so,
okay.
Ne? Aber sehr freundschaftlich gesprochen. Und man muss vielleicht auch einfach nochmal dazu sagen, dass wir uns darüber überhaupt nicht freuen, dass die Konkurrenz in Teilen schwächelt, ne? Also, die BZ muss man, glaube ich, auch noch dazu nehmen, gerade in bestimmten, gerade was so die Polizeiberichterstattung angeht, aber auch in der Landespolitik sind die sehr stark. Also die empfinden wir durchaus auch noch als Konkurrenz. Und dann natürlich, das ist ja auch ein großes Thema, was wir in den vergangenen Wochen besprochen haben, den RBB natürlich mit dem Online-Angebot. Da ist die Landespolitik auch sehr stark. Also da gibt's schon noch einiges.
Stichwort Presseähnlichkeit, fühlen Sie sich gut vertreten vom BDZV, vom Bundesverband der Digital Publisher, der ja sagt, also auch die Politik gerade noch angeregt hat, zu entscheiden, so und so viel Text sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur auf seinen Online-Seiten machen. Ist das etwas, Sie werden, also Sie sind nicht Mitglied des BDZV, aber vielleicht ist das ja auch, was Sie unterstützen?
Ja, also das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, das ist schon was, was mir immer wieder auffällt, immer wieder wehtut, wenn man merkt, doch, auch ne, Anke hat es gesagt, RBB 24 ist natürlich eine Konkurrenz für uns, also meine bezog sich stark auf die Zeitungen, aber RBB 24 ist eine Konkurrenz und ich habe mir gerade gestern die Seite nochmal intensiver angeguckt, also da ist nicht mehr Video- oder Audioangebot, als wir haben. Das ist sehr, sehr, sehr textlastig und da muss man schon sagen, da stellt sich diese Frage dann schon der Presseähnlichkeit. Allerdings muss man sagen, ich finde, man sollte sich da auch nicht verkämpfen. Auch die Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer von RBB haben Anspruch drauf, ein ordentliches Online-Angebot zu haben.
Zumal ja auch der Tagesspiegel nicht mehr presseähnlich nur ist, ne?
Naja, das ist ja genau der Punkt. Was heißt Presse? Ne? Also ja. Presse ist für mich nicht eine gedruckte Zeitung. Wir kommen ja gleich noch drauf, aber was wir mittlerweile publizieren, geht ja weit über eine klassische Zeitung hinaus. Und insofern, wir sind ein modernes Medienhaus, so wie es der RBB auch ist. Und am Ende entscheidet die beste Geschichte. Wer hat den Scoop? Wer ist vorne dran? Wer hat es am besten eingeordnet? Wer hat eine interessante Geschichte? Das ist am Ende entscheidend. Und deshalb finde ich schon die Debatte um die Presseähnlichkeit nicht falsch. Aber ich glaube, es gibt andere Herausforderungen, vor denen wir alle im Medienbusiness stehen und die sollten wir uns angucken.
Aber sie müssen sich am Markt finanzieren. Das ist der Unterschied zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der das Geld im Vierjahresplan quasi fest bekommt. Insofern verstehe ich die Sensibilität, dass man da sagt, also hier gibt es vielleicht eine Marktverzerrung und dass man hier ja auf diesem Gebiet dann doch sensibel auf beiden Seiten ist und sich versteht als Qualitätsmedium und sich da nicht gegenseitig behindert. Das ist, glaube ich, die richtige Diskussion aus meiner Perspektive. Und die verkämpft sich leider sehr oft. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, Sie haben gerade Ende des Jahres bekannt gegeben, Sie strukturieren sich neu um. Ist das ein Resultat aus dieser, wie sagten Sie, Konkurrenzbeobachtung und der Presseschau, dass Sie sagen, wir müssen uns jetzt schlanker, besser und konzentrierter aufstellen? Lorenz Marold, den wir natürlich hier ganz herzlich grüßen an dieser Stelle, den wir eben gerade am Bass hörten, ne? Oder?
Ja, nee, das war unser musikalischer Gruß an Lorenz, so ist es.
Und am Saxophon Anke Möhrer, nein, aber ist das etwas, wo Sie sagen, wir müssen jetzt auf die Zeit quasi Ersparnisse des Drucks, des öffentlichen Drucks auch unsere innere Struktur ändern? Oder wie kam das, dass Sie jetzt alleiniger Chefredakteur sind und sich sozusagen noch einen zweiten Herausgeber leisten?
Also das hat nichts mit Konkurrenzbeobachtung zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, ob wir irgendwie sparen müssen oder nicht sparen müssen. Es ist eine Mischung aus einer persönlichen und einer inhaltlichen Entscheidung, die wir da getroffen haben. Und Lorenz Marold gehört seit 1.1. zu den dienstältesten Chefredakteuren in Deutschland. Zusammen übrigens mit Giovanni Di Lorenzo, auch aus dem Holzbrink-Kosmos, und war 20 Jahre Chefredakteur. Und er geht jetzt in eine sehr aktive Herausgeberschaft. Das heißt also, meine persönliche These ist, wir werden von ihm in der Öffentlichkeit, in der Publizität wahrscheinlich sogar noch mehr mitkriegen als in einer Chefredaktionsrolle, weil eine Chefredaktionsrolle heutzutage eine ist, die sehr viel mehr auch Managementcharakter hat, strategische Sachen hat. Das heißt, die wirkt gar nicht nur publizistisch. Und er wird in eine Rolle kommen, wo er natürlich im Checkpoint aktiv ist, wo er bei Veranstaltungen aktiv ist, an Geschichten dran ist. Also das hat nichts damit zu tun, dass entweder gespart werden müsse, man sich irgendwie effizienter aufstellen müsse aus Kostengründen. Es ist eine inhaltliche Entscheidung. Wir wollen mit den Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben, das ist einerseits Lorenz als Herausgeber, das ist aber auch nochmal eine Veränderung in der gesamten Chefredaktion. Wir haben zwei neue stellvertretende Chefredakteure und Chefredakteurin. Laura Himmelreich kommt am 1. Februar zu uns. Von der Konkurrenz, so ist es. Von der Funke Mediengruppe, genau. Und Sidney Gennis, übrigens auch einer, der beim Tagesspiegel Volontariat gemacht hat, also folgt quasi am ähnlichen Weg wie Anke und ich. Und wir wollen die beiden großen inhaltlichen Standbeine, die wir haben, das ist Berlin auf der einen Seite, vor allem auch die Metropolregion Berlin, die wir in den Blick nehmen, und das ist das Überregionale, die wollen wir stärken. Und das ist der Grund, warum wir diese Entscheidung getroffen haben und vor allem eine Entscheidung, die auch der Verleger getroffen hat, weil Chefredaktionsentscheidungen sind auch vor allem Verlegerentscheidungen, mit dem haben wir natürlich darüber auch viel gesprochen und für ihn war es ganz klar, diese beiden Standbeine zu stärken, Lorenz in eine aktive Herausgeberschaft zu bringen und die Chefredaktion in dieser Art und Weise zu sortieren. Und das folgte also weniger irgendeinem Spardruck oder irgendeiner Konkurrenzbeobachtung, sondern wir wollen uns stärken und wollen uns inhaltlich stärken und das ist der Grund für diese Entscheidung.
Nun gibt es vier stellvertretende Mitglieder der Chefredaktion, sage ich mal so. Ist das noch praktikabel, Anke Mürre? Also jetzt zu wissen, da sind noch drei andere, die quasi den Chef vertreten.
Ja, also wir waren ja vorher zu zweit und haben zwei Chefs vertreten. Jetzt sind wir zu viert und vertreten einen Chef. Ich weiß nicht, ob das jetzt der riesige Unterschied ist. Es ist auch letztlich egal. Es ist genug Arbeit für alle da, ne? Und wir sind sowieso, ich habe den Tagesspiegel von Tag 1 so erlebt, dass es sehr flache Hierarchien gibt, dass man sehr viel inhaltlich einfach Lust hat, miteinander zu arbeiten. Und so war das auch in der Chefredaktion. Wer da ist, macht, was anfällt. Und wer nicht da ist, hat dann eben auch mal frei. Und da ist es ob da nun einer mehr oder weniger, da freue ich mich eher, wenn da einer mehr, ein Nee mehr in dem Fall. Das ist für mich natürlich auch was Positives, dass ich nicht mehr die einzige Frau da oben mit bin. Da freue ich mich sehr, dass Laura dazukommt. Ich kenne sie auch schon eine Weile. Und das ja, also da werden wir uns natürlich neu aufstellen müssen und gucken müssen, wer macht was. Da setzen wir uns in Ruhe zusammen, wenn sie dann da ist. Jetzt macht sie erstmal noch ein bisschen Urlaub. Und da habe ich überhaupt keine Sorge, dass wir mit dem Team Spirit, den wir immer hatten, dort genauso weitermachen. Und Lorenz schwebt irgendwie als unser Grand Seigneur über allem und wird sich da inhaltlich, bin ich ganz sicher, weiterhin sehr, sehr stark einbringen oder wie Christian sagte, eben noch mehr. Und das kann nur gut sein für uns. Insofern sehe ich das eher als eine Verstärkung an, als eine Schwächung.
Zumal man ja, ich höre noch die Worte, Presse ist nicht nur Presse, sondern hat verschiedene Ausspielwege bis hin zu Veranstaltungen. Vielleicht mal, was bringt uns das Jahr 2025, wenn man den Tagesspiegel sozusagen erstens aufblättert und dann auf anderen Devices im E-Mail-Postfach findet, wenn man zu einer Veranstaltung, woran kann man das festmachen, dass es einen Umbruch gibt oder eine Neuausrichtung? Mhm.
Also ich weiß gar nicht, ob man unbedingt von einer kompletten Neuausrichtung sprechen muss, sondern wir hatten ja eine Neuausrichtung schon vor jetzt knapp 2 Jahren gemacht. Da haben wir nicht nur einen großen Relaunch gemacht, sondern da haben wir den Tagesspiegel in Teilen komplett neu erfunden.
Das Medienressort abgeschafft, ne?
Ja, das Medienressort haben wir nicht abgeschafft. Wir haben das Medienressort integriert in die Kultur, so wie es viele andere Zeitungen auch gemacht haben. Und wenn man sich anguckt und die Debatte, die wir gerade geführt haben, zeigt ja, dass Medienberichterstattung bei uns durchaus noch eine große Rolle spielt.
Ja, alles gut.
Aber nein, was wir gemacht haben, ist, dass wir wirklich nochmal gesagt haben, wir wollen die großen Bereiche internationale Politik, ich glaube, das ist eine totale Besonderheit beim Tagesspiegel, als wahrscheinlich sogar mittlerweile ehemalige Regionalzeitung, die diesen Spagat hinkriegt zwischen Wasserrohrbruch in der Seestraße, Silvesterböllerei in ganz Berlin, aber dann auch die Frage, wie geht es in Syrien weiter und was passiert mit dem Amtsantritt Trump. Das ist auch das, was unser Publikum von uns erwartet. Und zwar ganz egal, auf welchem Weg. Wir haben mittlerweile so eine große Range an Newslettern, an natürlich online veröffentlichten Artikeln, ein E-Paper, was bei uns eine ganz wichtige Rolle spielt. Die klassische Zeitung gibt's noch. Wir sind gerade dabei, uns auch im ganzen Podcast-Bereich neu aufzustellen. Das heißt, auf uns wird sehr viel neue Produkte hinzukommen, aber wir wollen vor allem auch das Bestehende nochmal stärken, dass diese Schwerpunkte noch stärker rauskommen aus den einzelnen Produkten. Wir haben gerade eine kleine Strategie gefahren oder entwickeln das gerade, wie können wir unsere Homepage neu sortieren? Wie kann das so funktionieren, dass man schnell einen Überblick über genau diese Schwerpunkte kriegt? Das heißt, ich glaube, man wird sehen in diesem Jahr an neuen Produkten und an einer Verbesserung der bestehenden Produkte, egal in welcher Form die gerade daherkommen.
Freitag im Checkpoint war Anke Mürre die Autorin. Wann steht man dafür auf?
Wann geht man dafür schlafen, genau, ist eher die Frage. Also der Redaktionsschluss für den Checkpoint ist 5 Uhr morgens und den kann man ausreizen, muss man aber nicht. Die letzten Tage, also ich habe ihn auch am Tag davor geschrieben, die waren ja relativ wild in Berlin. Wir hatten also eine Lage Silvester, da bin ich dann selber auch nachts um 2, weil es bei mir in der Gegend war, noch hingefahren und habe recherchiert und habe dann den Tag über andere Sachen zu tun gehabt. Da habe ich dann sehr spät angefangen. Da bin ich dann, wenn ich um 2 Uhr morgens fertig bin, dann ist es gut gelaufen. Das ist aber nicht immer so. Man kann das auch bis Mitternacht machen. Es ist aber schon auch das Produktversprechen des Checkpoints, dass wir abends erreichbar sind. Und das ist ganz wichtig in Berlin, gerade wenn es Reaktionen gibt auf Dinge, die andere Leute veröffentlichen, die wir selber veröffentlichen. Da kommt es relativ häufig vor, dass jemand irgendwie aus der Kneipe rausfällt und sagt, wen kann ich denn jetzt nochmal anrufen, um das zu erzählen, was mir jetzt gerade hier jemand erzählt hat. Und dann ruft er halt bei uns an. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Deswegen gehört es zu diesem Produkt Checkpoint dazu, dass wir exklusive Informationen aus der Landespolitik, aber auch aus anderen Bereichen in der Stadt haben, dass wir da nahezu rund um die Uhr erreichbar sind. Das ist ja auch inzwischen ein großes Team. Also ich bin da nicht alleine, sondern ich habe dann auch Leute, die den Tag über für mich recherchieren und das ein großer Stadtleben-Teil, wo es so Ausgeh-Tipps gibt. Ne? Wir haben immer diesen Community-Gedanken, den wir jetzt auch im nächsten Jahr, wenn wir darüber reden, was wollen wir noch machen, was wollen wir ausbauen, sind es 2 Punkte. Vor allem der Veranstaltungsbereich, habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass wir mit der Band sehr aktiv sind und noch aktiver werden wollen und da auch so mehr in die Stadt reingehen wollen. Das haben wir jetzt mit unserem großen Relaunch-Projekt und so hatten wir ein bisschen andere Dinge zu tun die vergangenen 2 Jahre. Deswegen haben wir es nicht ganz so viel gemacht, wie wir gerne würden. Und das wollen wir jetzt eben auch stärken, dass wir da noch mehr einfach so eine Mischung aus, wir reden mit Politikern, also wir haben schon die Top-Leute, wir haben dann Kai Wegner da, wir hatten Cem Özdemir da, so, also wir haben immer so einen Gesprächsanteil, der auch hart politisch ist, aber dann eben auch einen Anteil, der spielerisch ist. Betriebsstörungs-Bingo spielen wir dann und haben dann eben diese musikalischen Anteile dabei oder auch mal einen Comedy-Aspekt oder so, ne? Jemand macht eine Stand-Up-Comedy und das wird sehr, sehr gut angenommen von unserer Community, die sowieso eine sehr aktive Community ist beim Checkpoint, die also, wo uns Leute ganz viele Hinweise schicken. Das war auch jetzt rund um Silvester wieder wirklich großartig, dass uns Leute schicken. Bei mir ist das Fenster rausgeflogen, weil jemand eine Rakete reingeschossen hat. Ich habe aber kein Glaser bekommen. Oder wir machen Aufrufe. Wir hatten jetzt gerade eine ukrainische Journalistin von uns, die bei uns im Journalistenprojekt mitgemacht hat, die jetzt ganz kurzfristig aus ihrer Wohnung raus muss. Dann machen wir einen Aufruf und da kriegen wir sofort Angebote. Ja. Da ist die Community funktioniert super gut. Und das ist was wir noch stärken wollen, wo wir einfach sagen, wir sind diejenigen, die Berlin-Kompetenz haben. Wir wollen rausgehen in die Stadt und zeigen, wir kümmern uns um diese Stadt. Die Stadt ist uns nicht egal, sondern wir machen die Stadt besser, indem wir jeden Tag gucken, welche Schule ist wieder marode, warum, und dann eben auch nachhaltig hingucken. Ja, warum ist dieses Klo in der Schule immer noch nicht repariert, die Kinder können nicht und so weiter. Ne? Also diese im Prinzip der ganz klassische Lokaljournalisten Ansatz, der aber natürlich in einer riesengroßen Stadt wie Berlin gar nicht so einfach ist, weil jeder, Christian wohnt in Pankow, ich wohne in Schöneberg, ja, also was bei ihm an der Schule passiert, interessiert mich natürlich überhaupt nicht. Und so geht es jedem, ne? Jeder will eigentlich wissen, was ist in seinem Kiez los. Und da haben wir mit den Bezirksnewslettern, wir haben ja auch für jeden Bezirk einen eigenen Newsletter, da haben wir schon ein sehr, sehr großes Pfund. Aber da wollen wir noch viel, also da ist noch ganz viel Potenzial in dieser Stadt, was wir noch gar nicht ausgeschöpft haben und wo wir richtig Lust haben, einfach auch die Leute, an die Leute ranzugehen und dieses, wir kümmern uns um die Stadt und machen sie besser, noch viel, viel stärker anzugehen im nächsten Jahr, in diesem Jahr.
Und was der RBB auch gar nicht machen darf, in dieser Kleinteiligkeit, sondern da gibt es dann schon Regeln. Lokaljournalismus ist da nicht erlaubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, aber jetzt machen wir wieder eine musikalische Zäsur aus der Wunschliste des Tagesspiegel-Teams Chefredaktion. Don't Stop Me Now von Queen. Das ist ein sehr treibender Titel. Das ist vielleicht ganz gut, dass die Leute wieder aufwachen draußen.
Nachdem wir so langweilig gesprochen haben.
Nee, aber es ist ja doch Wort ist manchmal dann doch irgendwie, dann bleibt man im Raum stehen und denkt, ach Mist, ne? Sowas gibt es. Die Leute fahren auch manchmal rechts an die Straße ran, um bestimmte Sendungen zu hören und fahren dann erst weiter, wenn das Wort zu Ende ist. Wir wollen nicht bremsen. Don't Stop Me Now.
Passt
Warum?
Doch gut jetzt. Ja, das ist also, für mich ist es so mein Lebenssong. Den habe ich durch einen Schüleraustausch ganz früh, ich glaube so mit 12 oder 13, kennengelernt. Und in unterschiedlichen Lebensphasen ist der immer wieder zu mir zurückgekommen. Und das ist eigentlich mein Song. Wenn ich irgendwie Zweifel habe oder irgendwie schlecht gelaunt bin, muss ich den nur einmal richtig laut aufdrehen oder beim Joggen oder so. Dann habe ich sofort gestärkt und gut gelaunt. Und der passt einfach auch zu allem, was wir so vorhaben. Wir sind nicht zu stoppen.
So, jetzt ist spätestens wieder Sauerstoff beim Zuhören da. Ich unterstelle nichts, aber wir sind ja ein bisschen befangen, glaube ich. Ne? Wir finden uns interessant, aber man muss ja auch ans Publikum denken. Das gilt ja auch für die Tageszeitung der Tagesspiegel. Aber Arbeit sei genug da, haben wir vorhin gehört von Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin Tagesspiegel. Christian Trittbar, Chefredakteur vom Tagesspiegel im Studio. Kann es vielleicht sein, dass irgendwann die KI eure Arbeit macht und nur noch die Leute, die draußen die Geschichten finden müssen, letzten Endes die sind, die wichtigsten beim Tagesspiegel sind? Oder welche Rolle spielt KI bei euch?
Also ich glaube nicht, dass KI die komplette Arbeit eines Journalisten ersetzen wird in absehbarer Zeit. Aber sie kann uns helfen und sie kann uns unterstützen. Und das eigentlich auf zwei großen Wegen, glaube ich. Das eine ist, sie kann uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen, wenn wir Handgriffe machen, die eigentlich einfach nur wahnsinnig umständlich sind. Hier ein Klick, da ein Klick, einen Artikel aufbereiten, ist unwahrscheinlich umständlich, kostet uns so viel Zeit, die wir lieber ins Recherchieren und Schreiben investieren würden. Und dafür haben wir uns Strukturen aufgebaut. Wir haben jetzt gerade vor Weihnachten noch einen sogenannten KI-Playground entwickelt für unsere Redakteurinnen und Redakteure. Da kann man einfach mal testen, welche Überschriften würde ich vielleicht kriegen, welchen Teaser, was würde ich vielleicht an Verbesserungsvorschlägen kriegen. Das war ganz interessant. Die KI war härter in der Redikatur als manch Redakteur. Das war einfach ein probieren, mal ausprobieren. Was gibt's da für Vorschläge? Nichts davon muss man eins zu eins nutzen.
Also als Suchmaschinenoptimierung, damit besser geklickt wird? Oder?
Nee, nicht als Suchmaschinen, sondern beim Schreiben, bevor der Text veröffentlicht wird, mal zu gucken, was schlägt er mir für eine Überschrift vor? Was schlägt er mir für einen Teaser vor? Was schlägt mir die KI vor für,
Social Media Posts,
so. Dann kann man als Redakteur entscheiden, nutze ich das? Passe ich das nochmal an? Oder ist es einfach nur interessant, ich mache aber trotzdem was Eigenes? Das heißt, bei all diesen Fragen wird natürlich sehr viel eine Rolle spielen, wie kann KI uns in der technischen Arbeit jeden Tag unterstützen? Das andere ist, KI kann möglicherweise helfen, wenn es darum geht, auf einer Webseite vielleicht hier und da eine Sortierung vorzunehmen, die nochmal passgenauer für einen Zuschauer oder eine Leserin und einen Leser ist. Weil wir mittlerweile natürlich auch eine riesen Range bedienen. Ne? Also wir haben bei der Zeitung Menschen, die natürlich deutlich älter sind. Auf einer Webseite sind die Leute schon mal deutlich jünger und bei Social Media ist es nochmal ganz anders. Und da jeweils genau den Punkt zu treffen, das ist für einen normalen Redakteur gar nicht so einfach. Das heißt, da kann es Hilfestellung geben. Aber, dass wir jetzt ganze Artikel komplett schreiben lassen, haben wir sogar auch schon gemacht bei der Wahl in Brandenburg, interessanterweise, auf Grundlage von Daten haben wir versucht, sozusagen automatisierte Texte zu machen. Wir haben das aber immer gekennzeichnet, haben auch erklärt, wie die KI das macht. Das ist eher so Experimentcharakter. Aber dass eine gesamte Webseite, eine gesamte Zeitung komplett mit Inhalten von der KI bestückt wird in absehbarer Zeit, das glaube ich nicht. Das ist vielleicht in 10, 15, 20 Jahren möglich, wer weiß. Aber was wir schon hoffen, ist, dass unsere Arbeit erleichtert wird und wir wirklich Zeit gewinnen für das, was wir wirklich und was uns unterscheidet von der KI. Das ist die Recherche, das ist unser menschlicher Hirnschmalz, das sind unsere Kontakte, das ist das Zwischenmenschliche, was ein Journalist ja auch ganz intensiv macht. Und da glaube ich, dass die KI uns helfen kann.
Macht das der Tagesspiegel transparent, wenn KI geholfen hat?
Also wir machen es da transparent, wenn wirklich in Inhalte eingegriffen wird. Also wenn jetzt ein Text komplett oder ganze Textpassagen von der KI gemacht würde, dann würden wir es transparent machen. Wir haben auch, oder sind dabei, wieder ins Leben zu rufen, wir hatten den schon, der war aber jetzt ein paar Monate nicht aktiv, ein KI-Rat. Der besteht aus Redakteurinnen und Redakteuren, aber auch aus Kolleginnen und Kollegen aus dem Produkt, aus Data-Bereich, aus Recht, um uns mit genau diesen Fragen auseinanderzusetzen, auch in unserer eigenen journalistisch-publizistischen Arbeit. Und da entwickeln wir eben auch genau diese Fragen, wann machen wir was transparent, wann nicht, wann gibt es sozusagen den nächsten Evolutionsschritt, aber auch die Technologie zu beobachten, damit auszuprobieren. Das ist schon ein ganz wichtiger Faktor für uns. Und insofern, wir würden es transparent machen, wenn ganze Textpassagen mit KI generiert wurden.
Ich habe mal die KI befragt, was der Tagesspiegel so 2025 für eine Strategie hat. Und da steht unter anderem Nischen. Der Tagesspiegel möchte seine Leserinnen und Leser mit speziellen Themen wie Genuss, Kultur, Energie, Nachhaltigkeit ansprechen. Mhm. Hat sich die KI hier geirrt?
Also in Teilen würde ich sagen, ist sie etwas unvollständig. Also natürlich werden wir Genussthemen machen und wir beschäftigen uns auch mit Nachhaltigkeit. Und was war das noch? Karriere? Natürlich sind das Themen, die tatsächlich eine Rolle spielen, aber das Spektrum geht natürlich viel, viel weiter. Ich glaube, das ist insofern ein gutes Beispiel von Halluzination ein Stück weit und kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, führt jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber so erkläre ich es mir. Wir haben neben dem klassischen Angebot für normale Leserinnen und Leser auch ein Angebot für Professionals und das bedient eher Nischen, aber die bewegen sich dann nicht im Genussbereich.
Aber Genuss ist vielleicht der nächste Titel, Anke? Oder der letzte Titel dieser Sendung vom Neujahrsgespräch. Ihr habt euch ausgewählt Tonsteine Scherben.
Ja, ich dachte eigentlich, dass wir noch einen anderen Song spielen.
Eigentlich hatten wir
aber
einen anderen Song,
aber wir schaffen den nicht mehr.
Ach so, na schade.
Schade.
Na gut, also Tonsteine Scherben ist natürlich auch sehr wichtig, vor allem für die Checkpoint Band. Da gibt es eine lange Geschichte dahinter, wie wir die Reste der Tonsteine Scherben mal zu uns bringen wollten, zum Abschied von Gerd Nowakowski damals. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, die zu erzählen, das ist ein bisschen schade. Aber deswegen ist es traditionell immer der letzte Song, den die Checkpoint Band spielt und natürlich sitzen wir als Tagesspiegel auch in Kreuzberg und haben da so eine gewisse Sympathie für die alte Hausbesetzer-Szene, auch wenn wir uns natürlich sehr, sehr weit davon entfernt haben inzwischen und viel mehr sind. Aber ja, es ist einfach letztlich ein cooler Song, der immer am Ende jeder Party, die bei uns stattfindet, noch gespielt werden muss. Deswegen wollten wir ihn hier am Ende auch noch einmal raushauen. hauen.
Anke Mürre, vielen Dank, stellvertretende Chefredakteurin der Tagesspiegel. Christian Tretbar, Chefredakteur, seit 1. Januar alleiniger Chefredakteur des Tagesspiegels. Wir haben gesprochen über ja die aktuelle Arbeit und möglicherweise haben wir auch ein bisschen was erfahren darüber, wie strategisch es weitergeht. Und ich schlage vor, am Ende der Sendung, weil wir nicht alles geschafft haben, nochmal die Einladung zu wiederholen, dann nicht zum Neujahrsgespräch, sondern ich sag mal dann zur Walpurgisnacht oder so. Keine Ahnung.
Sehr gut, da bringen wir die Lieder noch mit, die wir jetzt nicht haben spielen können. Das ist doch gut.
Wir werden das auf alle Fälle weiter beobachten. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Gollum und das Känguru in einem Saal. Radio 1 präsentiert die Aufzeichnung einer neuen Podcast-Folge von Schreiben und Schreddern mit Marc-Uwe Kling.
Zu Gast ist der fantastische Andreas Fröhlich. Seine Stimme habt ihr sicherlich schon gehört. Er hat Tolkien eingelesen, Paulini und Moers. Er ist die deutsche Stimme von John Cusack, Edward Norton und Gollum. Und natürlich spricht er Bob Andrews bei den drei Fragezeichen.
Am 3. März live im großen Sendesaal des RBB. Alle Infos auf radio1.de.
Gemeinsam reden wir über die schönsten, lustigsten und herausforderndsten Figuren beim Einlesen eines Hörbuchs.
Schreiben und Schreddern mit Marc-Uwe Kling. Die Hörbuch-Spezialfolge mit Bob Andrews und Gollum-Stimme Andreas Fröhlich. Radio 1, nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Es klang eben an, die lineare Sendezeit war abgelaufen. Einen Punkt wollte ich jedoch unbedingt noch loswerden. Anke Mürre hatte es kurz angedeutet.
Wir verstehen uns als Zeitung der Debatten. Es gibt ja auch gerade Debatten über andere Veröffentlichungen oder Gastbeiträge. Ja, und da ist immer natürlich, es ist immer eine Einzelfallentscheidung, ob man das macht oder nicht.
Die Frage liegt nahe, ob der Tagesspiegel, wenn ihm das Statement von Elon Musk angeboten worden wäre, was die Welt am Sonntag abgedruckt hatte und dafür stark kritisiert wurde, unter anderem für die undifferenzierte Einmischung in den bundesdeutschen Wahlkampf, ob der Tagesspiegel es auch gedruckt hätte. Vor der Studiotür konnte ich die Frage noch nachreichen.
Also wir haben die Debatte natürlich irgendwie auch geführt und ich glaube, es ist jetzt wahnsinnig schwer zu sagen, hätten wir es so gemacht, und ich will auch gar nicht unbedingt die Entscheidung der Weltchefredaktion in irgendeiner Art und Weise kritisieren, weil die Umstände ja auch bis jetzt nicht ganz klar sind. Also kam der Gastbeitrag eigentlich wirklich von ihm als Angebot, wurde er aktiv angefragt. Ich glaube aber, die Überlegung, man setzt dem was entgegen, man hat irgendeine Gegenstimme, die man bringen kann, die funktioniert heute nicht, weil das online für sich solo steht. Und dieses Gefühl, man hat nicht die Möglichkeit nachzufragen. Das wäre, glaube ich, für uns möglicherweise entscheidend gewesen bei der Beantwortung der Frage, hätten wir es gemacht? Und natürlich die Frage, steht da wirklich was Neues drin? Ist da irgendetwas drin, was seine Wahlempfehlung wirklich nochmal detailliert erklärt? Und das war nicht der Kritikpunkt an dem Ding, dass man nicht wirklich verstanden hat, was ist noch mehr? Hat er sich auseinandergesetzt mit der AfD und kommt trotzdem zu dem Schluss? Oder gibt es irgendwelche Argumentationen, die dahin führen zu dieser Wahlempfehlung? Das habe ich darin alles nicht gelesen. Und ich glaube, gerade bei so einem Fall ist der Gastbeitrag vielleicht die falsche Form, sondern dann ist es wirklich das klassische Interview. Und da würde ich sagen, klar, ein Interview mit Elon Musk würde man machen, wüsste ich nicht, was dagegen spräche, weil man eben als Journalist die Möglichkeit hat, nachzufragen, eine aktive Rolle zu spielen. Und das fehlt einfach in diesem Fall, ist mein Eindruck.
Ist es nicht trotzdem gut für auch Tagesspiegelleser und Leserinnen, wenn sie jemanden im Original lesen und das dann selbst beurteilen und dann auf der anderen Seite oder noch auf derselben Seite eine Gegensicht präsentiert zu bekommen?
Ja, für einen klassischen Printleser funktioniert das vielleicht noch, wobei man da natürlich auch immer nicht weiß, wo steigen die Leute ein und wo steigen sie aus, was lesen sie eigentlich, nehmen sie das eigentlich so wahr als Gegenposition, würde ich auch noch ein Fragezeichen dran machen, aber da kann es zumindest funktionieren, das ist eine gewisse Art von Einordnung. Online funktioniert das überhaupt nicht mehr und da lesen es halt die meisten Leute oder noch überspitzt einfach nur Schnipsel, die daraus fotografiert werden, kopiert werden, auf Social Media verbreitet werden und so. Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, dass man diesen Rahmen, den man ja versucht hat zu bilden in der Welt, dass der einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, bei uns wäre es, wir haben natürlich sehr viel auch darüber diskutiert, was hätten wir gemacht, wenn es uns angeboten wäre, weil natürlich, da muss man sich nichts vormachen, Elon Musk zu haben als Gastbeitrag, das ist natürlich ein Fund, ja, da hätten wir sicherlich auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, letztlich wäre bei uns die Entscheidung eine andere gewesen, weil wir es inhaltlich bewertet hätten. Christian hat es gerade schon angedeutet, da sind so viele Stellen, wo man eigentlich eine Klammer hintermachen müsste und sagen müsste, das ist falsch. An der Stelle, worauf begründen Sie Ihre Aussage und so. Das überwiegt für mich beim Lesen dieses Gastbeitrags, sodass ich das Gefühl gehabt habe, der Informationswert ist einfach nicht da. Es ist dann natürlich, die Klicks nimmt jeder gerne mit, das ist so, aber er führt nicht wirklich weiter, sondern er wirft mehr Fragen auf und das ist eigentlich dann eine schlechte Form von Journalismus.
Zudem gibt es einen Tagesspiegelartikel vom 3. Januar, der aufzeigt, dass der Text von Elon Musk danach aussieht, dass er mit einem hohen Anteil von KI verfasst sein könnte. Auch T-Online hatte darüber am selben Tag berichtet. Grundlage war ein X-Post von Axel Springer Aufsichtsrat Martin Warschawski, der die englische Fassung veröffentlichte und sich als Ideengeber für das Musk-Statement zu erkennen gab. Mehrere KI-Tools identifizierten im Elon Musk-Text KI-typische Merkmale. Am Ende dieses Medienmagazin-Podcasts will ich Ihnen noch ein Audio nahelegen, wenn Sie mit uns die Trauer um einen RBB-Kollegen teilen wollen. Frank Wayne Schlegel, der unter anderem im Team von Tommy Wosch jahrelang für Radio 1 tätig war, verstarb nach einem mehrjährigen Krebsleiden. Der Radio 1 Ausgabe ab 17 vom 3. Januar 2025 unter dem Titel Ab 17 Rainy Days entnahm ich folgenden Nachruf von Tommy Wosch.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Wayne uns das erste Mal von seiner Krebsdiagnose erzählt hat. Wir haben Bonnie's Ranch moderiert, Katrin, Wayne und ich. Kacke geredet im Quadrat, wie jeden Freitag zwischen 17 und 19 Uhr. Dann läuft ein Titel, muss ja auch mal sein, Easy Mobisi von Aerobik. Vielleicht war es auch Sir Duke von Stevie Wonder. Und Wayne erzählt, dass er Krebs hat. Wayne heißt eigentlich Frank Schlegel. Aber wegen Alf und seinem alter Ego, dem Versicherungsvertreter Wayne Schlegel, naja, die 90er halt. Wayne erklärt uns also, dass er Krebs hat. Dann fadet der Titel aus. Wir müssen weiter moderieren. Wayne trägt Meldungen vor. In Indien wurde eine Kuh mit zwei Eutern entdeckt. Irgendjemand hat irgendjemanden mit einem lebenden Schwan verprügelt. Schon 2030 soll es erschwingliche U-Boote für Zivilisten geben und so weiter und so fort. Pause. Nächster Titel. Ich frage Wayne, wie schlimm es ist und er lächelt. In Sachen Lebenserwartung spiele ich wahrscheinlich nicht mehr in der allerhöchsten Liga. Wie wir heute 4 Jahre später wissen, war es wirklich nicht die allerhöchste Liga, eher so Kreisklasse. Wayne hat bei Fritz gearbeitet, bei Radio 1, Antenne Brandenburg, im RBB-Fernsehen. Beruflich war er Spezialist fürs Komische, privat war er Spezialist für Gelassenheit. In Sachen Gelassenheit und Humor spielte er zeitlebens in der allerhöchsten Liga. Als Katrin und ich ihn 2 Wochen vor seinem Tod in der Palliativstation besucht haben, erklärte er uns, dass das mit dem Krebs wirklich blödes Timing ist, weil er in 2025 eigentlich andere Dinge vorhatte, als zu sterben. Am 2. Weihnachtstag ist Wayne in Anwesenheit seiner wunderbaren Frau Esther gestorben und wir vermissen ihn schon jetzt wie blöde.
Das komplette Audio finden Sie auf radio1.de unter Ab 17 Rainy Days. Der nächste Medienmagazin-Podcast wieder am Montag. Seien Sie aber auch gern live dabei. Radio 1, samstags 18 Uhr. Bis dahin.
Radio 1, Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.